Also was man dieser Dokumentation sehen kann, ist ja, dass es eine blühende Paranoia gibt. Es sind die unterschiedlichsten Bereiche. Es ist der 11. September, wo es eine ganz breite Bewegung gibt, die alles in Frage stellt, wie es denn wirklich war. Da waren irgendwo böse Mächte in den USA, die das alles selbst gemacht haben. Und alles, was auf dieser Welt zusammenkommt, reibt man auf den einen Punkt. Der 11. September war völlig anders. Also ich glaube, was man in dem Film lernen kann, ist, dass die Verschwörungsgemeinschaft in Frankreich noch größer ist als bei uns und dass es doch mehr Mythenproduzenten gibt.
Da würde ich Ihnen zustimmen, aber dennoch finde ich, dass doch eine große Lust auch an diesen einfachen, vermeintlich einfachen Erklärungen besteht, selbstverständlich bei uns auch. Also ich kenne gut diese Situation, wenn man plötzlich dieser Argumentation ausgesetzt ist, war es nicht eigentlich alles ganz anders und ich habe den Mehrwert erfahren, dass ich die Erklärung kenne. Und das ist doch auch ein großes Bedürfnis, gerade in schwer zu beschreibenden Zeiten, dass man da mal eine Lösung vorgesetzt bekommt. Es war die Weltverschwörung, wunderbar.
Der Kitzel war immer da, der war zu allen Zeiten, egal ob sie Kennedy-Mord haben oder Barschel haben oder was immer sie nehmen. Die Frage ist, finden die einen Markt? Und da scheint es mir, dass die Möglichkeiten in Frankreich doch ein Stückchen größer sind als bei uns. Es gab da einen Fernsehbeitrag, der wäre bei uns nicht zu senden gewesen, ein völlig Verrückter, der wirklich mit obskuren Thesen da heute noch erklärte, warum ein Haus damals in New York eingestürzt sei. Das ist alles längst widerlegt. Das ist, wer die Literatur kennt, weiß, das ist eine Sache von vorgestern. Der wäre in ein normales Studio in Deutschland nicht reingekommen.
Dennoch können wir uns auch nicht freimachen von ja gewissen eigenen Gesetzmäßigkeiten eines Mediums. Also ich nehme wahr, wenn 4 Monate lang Klimawandel auf den Titelseiten der großen Nachrichtenmagazine war, dann muss quasi als Gesetzmäßigkeit irgendein großes Thema das Ganze negieren und wieder dagegen argumentieren.
Ja, eine der Schwierigkeiten, die wir haben, ist ja ein Publikum zu erreichen, das wirklich differenziert zuhören möchte. Wirklich ein Publikum zu haben, das sich darauf einlässt, auch überrascht zu werden. Mit bestimmten Autoren, Beiträgen ist eine bestimmte Erwartungshaltung oft verbunden. Und etwas zu lesen, zu sagen, der ist zu ganz anderen Schlüssen gekommen oder die ist zu ganz anderen Schlüssen gekommen, als ich erwartet hatte. Und das ist aber interessant. Aber häufig ist, glaube ich, die Reaktion, die ich in meinem journalistischen Leben erlebt habe, dass man sagt, da hat er versagt.
Woran liegt das?
Es liegt daran, dass die Welt so vielfältig ist, dass man glaubt, sein eigenes Spektrum muss reichen, um das alles begrifflich zu machen. Man kann sich auf Differenzierung nicht mehr einlassen und nachher hält man das, was man irgendwann sich zugeeignet hat, auch für ja eine Wahrheit oder die Wahrheit. Und dann hält man nach denen Ausschau, die die eigene Wahrheit bestätigen. Also kann man Fernsehen, Rundfunk, Zeitung, können Sie das ganz gut verfolgen, dass diejenigen auch, die nach einer Gemeinde suchen, auch die gibt es ja in unserem Beruf, die finden dann bei einer bestimmten Gruppe viel Beifall, aber die verhalten sich dann auch ganz getreu innerhalb der Regeln dieser Gemeinschaft, egal was passiert.
Die können sich dann zusammenrotten in irgendwelchen extremen Gruppen, natürlich im Internet, in den entsprechenden Angeboten, aber inwiefern spielen dann auch die traditionellen Medien eine Rolle, dieses Bedürfnis zu befriedigen?
Weil sie ständig auf der Suche nach einem Kick sind.
Aber hinter dem, was Sie sagen, steckt doch ein ganz grundsätzlicher Widerspruch, denn die Ökonomisierung dieses Nachrichtenprozesses schließt doch die wirklich seriöse Nachricht schon aus, wenn ich sie daraufhin abprüfe, ob sie verkaufbar ist und ob sie Aufmerksamkeit erregen wird oder nicht.
Wir haben heute ja sehr viel mehr Möglichkeiten, uns zu informieren. Als Journalist lese ich morgens die New York Times und die Los Angeles Times. Das hätte ich früher nicht gekonnt. Das heißt, ich bin besser informiert, schon das bloße Lesen, dann kommen die Informanten dazu, da kommen die Bücher dazu, die man hat, als ich früher jemals war. Und ich glaube dennoch, dass wir merkwürdigerweise oft weniger wissen, als man früher wusste. Das ist ein bisschen so wie in der Literatur, aber auch im Journalismus. Wir wissen so viel, dass wir nichts mehr wissen. Deshalb sind wir auch sehr stark, auf der einen Seite sind die, die es sich noch erlauben können, auf der Suche nach überraschenden Trends, nach neuen Möglichkeiten, ein Fenster zu öffnen. Und auf der anderen Seite, wenn Sie in die Redaktion schauen, erleben Sie einen Abbau, erleben Sie, dass einer 3 Seiten am Tag machen muss. Wenn er 3 Seiten am Tag machen muss, kann ich von ihm nicht erwarten, dass er sorgfältig arbeitet, dass er selbst recherchiert, sondern er schreibt das um, was ihm reingeworfen wird von irgendwelchen Leuten. Ob er da PR-Leuten aufsitzt oder ob er eine Falschmeldung platziert. Er hat gar nicht mehr die Möglichkeit, sich irgendwo abzusichern. Wir erleben unterschiedlichste Trends, die aber im Wesentlichen auch darauf auf einen Punkt alle zuführen, nämlich, dass das Gewerbe flüchtiger geworden ist.
Wie laufen denn diese Diskussionen in Ihrem Haus in der Süddeutschen Zeitung ab? Wie arbeitet man da daran, den Mehrwert, den man hat, beispielsweise die Verlässlichkeit und die gute Recherche, auch wirklich deutlich zu machen vor Kunden, die das unter Umständen gar nicht schätzen bzw. gar nicht wahrnehmen?
Wir sind ja privilegiert, wir sind eine große Redaktion. Ich bin Leiter des Ressorts Investigative Recherche. Wir erlauben es uns, dass wir an Langzeitprojekten sitzen. Wir haben jetzt ein Projekt, das geht schon 4 Monate, das jemand betreut. Daneben machen wir sehr kurzfristig, wie Steuern oder Hypoalpe Adria, Dinge, wo wir manchmal auch an einem Tag 2, 3 Geschichten schreiben müssen. Die sind dann nicht immer herausragend formuliert, aber sind von den Fakten gut. Aber was die Medien unter dem Druck, den sie haben, derzeit lernen müssen, ist, dass man etwas Eigenständiges bringt und dass dieses Eigenständige auch eine Qualität hat. Wir haben auch eine andere Verlegerkultur, als wir früher hatten. Früher gab es Menschen, die betrachteten die Blätter als ein lebendes Wesen. Heute haben wir mehr Kaufleute, die nach Renditepunkten das durchklopfen. Und man kann auch gewinnen, wir haben besser ausgebildete junge Leute. Es gibt also unterschiedliche Aspekte, die man berücksichtigen muss, wenn man über die Entwicklung redet. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele gute junge Journalisten, wie wir derzeit haben, die viele Sprachen können, die international Netze haben, die interessante Studien hatten. Wir müssen nur für sie Platz schaffen und für sie gute Bedingungen schaffen.
Bei all dem, was Sie schildern, hinter dem steht aber dennoch ein großes Fragezeichen. Wie soll das finanziert werden? Und solange es keine Bezahlmodelle gibt, die auch wirklich auf breiter Front durchgesetzt werden, kann der Internetleser auch wirklich nicht unterscheiden zwischen einer seriösen Nachricht, die er gratis bekommt, oder einer unseriösen, die er gratis bekommt. Ihm ist nur wichtig, dass es nichts kostet.
Also ob es sich im Internet wirklich mal rächen wird, ist ein Streitgegenstand. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir im Printbereich, das Internet wird weiter wachsen, ohne jede Frage, aber dass wir im Printbereich die Produkte deutlich teurer machen müssen, da wird man in Zukunft möglicherweise dann doch nochmal ganz andere Preise verlangen, was auch sicherlich zur Konsequenz haben wird, dass dann einige Leute sagen, das leiste ich mir nicht mehr. Nur es gibt auch Beispiele in den USA, da werden exorbitant hohe Preise verlangt für Zeitungen und die werden sehr gut gekauft, weil man sich damit auch schmücken will. Das ist für den normalen Markt, glaube ich, kein Modell, aber es muss teurer werden.
Wir können es ja zum Abschluss einmal positiv formulieren. Wir sind in einer Übergangszeit, in der sich das Mediengeschehen neu ortet und es wird eine Zukunft kommen, in der Medien dezentralisiert sind, Nachrichtengeschehen dezentralisiert ist und in der die Menschen fähig sind, ihr eigener Redakteur zu werden und auch wirklich besser zu selektieren und auszuwählen. Halten Sie das für möglich?
Ja, glaube ich ja. Also in Amerika sieht man es ja in einzelnen Städten, dass es funktioniert. Bei uns gibt es so einige Beispiele, ein paar Blogger, die das ganz interessant versuchen, auch lokale Berichterstattung zu übernehmen, die von den Lokalzeitungen nicht mehr geleistet wird. Da sind Ansätze und das wird mehr werden. Ob es das Idealbild wird, das so auf Veranstaltungen immer gezeigt wird, dass wir eine mündige Gesellschaft haben, die miteinander kommuniziert, das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, schon weil die Leute, weil wir alle vielleicht zu vorurteilsgeneigt sind und sich dann immer nur so ein Dialog ergibt, der Besserwisser, einer hält dem anderen irgendwas vor und am Ende hat man dann doch nicht so viel Erkenntnisgewinn.
Hans Leyendecker war das Gründungsmitglied der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche, Redakteur der Süddeutschen Zeitung, und er ist ein akribischer Rechercheur. Ich habe gesprochen mit ihm über den Themenabend heute Abend, den Arte Journalismus auf Abwägen. Vielen Dank, Herr Leyendecker.